Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei den NuVISO News. Ja, wie ihr schon auf dem Vorschaubild gesehen habt, NuVISO vor den Vereinten Nationen. Was war denn da los? Und genau das frage ich jetzt Norbert Fleischer.
Hi.
Norbert, auf Facebook konnte man dich vor den Vereinten Nationen sehen, vor dem Gebäude, ein Ausweis von dir auch und eine Panelliste, auf der dein Name aufgeführt war. Was war denn da los?
Ja, das ist eine recht witzige Geschichte gewesen. Also vielleicht erstmal, wie es dazu kam. Wir hatten ja vor kurzem hier im Interview den Matthias Tretschok von Stop the War in Yemen. Also ein Friedensaktivist und Journalist aus Berlin, der also seine Kontakte dazu genutzt hat, einer NGO, die ja bei der 41. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates Leute einladen konnte, anzusprechen, zu sagen, hier, der Junge hat was zu erzählen über Rammstein, ladet den mal ein, das könnte sich lohnen für euch. Ja, und dann ging das eigentlich alles von selbst.
Genau, dann gib uns doch mal einen kleinen Einblick, wie das Ganze abgelaufen ist. Du warst dann da, das war am 5. Juli.
Ja, also man muss dazu wissen, die Sitzung, eine Sitzung des Menschenrechtsrates zieht sich ungefähr 2 Wochen lang hin, besteht, weil eben, wie gesagt, die gesamte Welt dort vertreten ist, aus hunderten verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, die da auftreten und über das berichten, was ihnen selbst am Herzen liegt. In meinem Falle war die NGO, die mich konkret eingeladen hatte, daran teilzunehmen, das CRIAM Center for Rehabilitation of Torture Victims, Rehabilitation von Folteropfern. Und zwar aus dem Jemen. Und dazu habe ich ja nun gerade eine ganze Menge zu erzählen gehabt, denn interessanterweise ist ausgerechnet eine jemenitische Familie diejenige, die, wenn es gut läuft, dafür sorgen könnte, dass wir hier in Deutschland die Rammstein Airbase, zumindest was die Drohnenoperationen betrifft, stilllegen können eines Tages. Ja, sehr interessanter Fall. Darüber habe ich was erzählt. Können wir auch vielleicht einen Ausschnitt uns anschauen.
Ja, wir schauen gleich mal rein. Vielleicht noch abschließend die Frage, was hat denn das jetzt möglicherweise für Auswirkungen? Wer hat dir denn da überhaupt zugehört? Beziehungsweise welchen Weg nehmen denn da jetzt die Informationen, die du dort dagelassen hast?
Ja, also einmal war natürlich das jemenitische Fernsehen da, also da sind auch irgendwelche Berichte schon erschienen und ansonsten waren ungefähr 70 Personen anwesend, allesamt Vertreter von anderen Nichtregierungsorganisationen, die sich auch um Menschenrechte kümmern, die wiederum da eifrig mitgemeißelt haben und das ihren eigenen Organisationen vortragen wollen. Und unter Umständen entsteht daraus in der Zukunft ein gemeinsamer Antrag an die Hochkommissarin für Menschenrechte oder irgendeine internationale Initiative, den Krieg im Jemen einzustellen. Denn eine Sache ist klar, alles, was dort passiert, wird in westlichen Ländern geplant und organisiert, durchgeführt bzw. unterstützt. Also Saudi-Arabien, das dort ganz maßgeblich beteiligt ist, könnte zum Beispiel da gar nichts machen, wenn die Deutschen dort nicht wie blöde Waffen hinliefern würden die ganze Zeit.
Ja, also ich hoffe einfach, dass deine Informationen sozusagen was bewirken und wir schauen natürlich mal rein in den Vortrag von Norbert Fleischer vor den Vereinten Nationen.
Now we would want to listen the journalist Norbert Fleischer.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to explain to you why Germany is complicit in the hunger of around 2 million children and thousands of deaths in Yemen. Above all, the necessary for the development, education and care of children have been destroyed, including private homes, hospitals, schools and food water supply. Germany bears joint responsibility for every destroyed child biography. It's obvious, as we'll see in the next few minutes. I would like to introduce you to Faisal bin Ali Jaber. He's an engineer from Yemen, and with a lawsuit against the Federal Republic of Germany, he has achieved that the circumstances, which I would now like to describe to you, could soon change. Let us now consider the legal situation and political reality that's important to know. Due to German history, Angela Merkel would be forbidden to take part in military adventures of the USA and their allies, but contrary to the legal situation, Germany sells weapons to warlike nations like Saudi Arabia. Germany has recently increased its arms exports by 13%, and with a share of 6.4%, it's the world's fourth largest arms seller, followed by China. Although our basic law already prescribes that international law is about any German laws, Frau Merkel involves the Bundeswehr without a UN mandate in the war against Syria, for example. Most serious for the situation in Yemen and the Middle East, however, are the US military operations planned and carried out by German soil. Next slide, please. Let's have a closer look at the weapons. On this picture, you can see a Patrol boat manufactured in Germany, which is currently being delivered to Saudi Arabia's Coast Guard. German boats like these are used to seal off Yemen from many aid deliveries. How can that be? A multitude of laws and rules that forbid selling weapons to combatants that violate international law are proving increasingly ineffective. I've listed the most important of these here. Next slide, please. Between the 1st of January and 5th of June of this year, the federal government issued 122 export licenses for military equipment worth 1.1 billion euros in these states. This is almost twice the volume that it was 2 years ago, when restrictions on arms exports to the war alliance did not yet exist. Exceptions are cited as reasons for this. Even more problematic than current arms exports from Germany are licenses that have already been issued and cannot be revoked. Although the sale of small arms like assault rifles to states such as Saudi Arabia has recently been banned, this does almost nothing to change the banned use of German weapons against Yemeni children. In 2008, for example, Saudi Arabia was granted a license to produce the G36 assault rifles, among others. In the meantime, however, these weapons have emerged in the Yemen conflict. Today, the kingdom also produces ammunition for this rifle itself. The German armaments group Rheinmetall and South African company Dinel have found a common joint venture, which, according to a report by the official Saudi news agency SPA, opened an ammunition factory in Saudi Arabia in 2016. However, only a company located in Germany is subject to German arms export control regulations. Germany's agreement with other European governments also prevent effective export controls. Last year, for example, the UK agreed with Saudi Arabia on the purchase of 48 Eurofighter jets, of in whose production Germany is also involved. On the basis of an old agreement from 1986, no partner nation shall prevent or the sale or approval of the sale, and so on. Next slide, please. This is the Ramstein Air Base in southwestern Germany, and it's probably the most important war hub in the world. It's the largest outside the USA. From here, not only all legal and illegal wars of aggression by the USA are supplied with weapons, ammunition, and soldiers, but most probably also warring parties belonging to the Saudi coalition. It would not be new that the Americans would do this from German soil, although it would violate the War Weapons Control Act. Several illegal arms transports are known. It happened in the end of 2017 that the USA used the military base in Ramstein to supply Syrian rebels with weapons, for example. It was only by chance that this arms deal became publicly known. The German government either has no knowledge of the deliveries or does not want to know. It is also worth mentioning that the affiliated military hospital treats almost all US soldiers wounded in combat. The Landstuhl Medical Center is also known to handle prohibited bioweapons, live anthrax spores, for example. On this picture, you can see what the airbase is most criticized for at the present time, but without any changes. Ramstein serves as an indispensable SATCOM relay station for US drone missions. The actual drone pilot sitting in Creech Air Force Base in the USA, it's on the left of the picture, sent their control signal to Rammstein via earth and submarine cables. There, the signal is transmitted to the respective drone via satellite transmitters. Although the USA denied it for a long time, and it's now known that the live images sent by the drones are also evaluated by people on Rammstein Air Base. At this point, I have to stress again that without the active looking away of the German government, the entire drone warfare also in Yemen would not be possible at all. Not only would the German government be obliged to prevent war crimes emanating from Rammstein, but it would also have all the technical means to do so. This is the case Faisal bin Ali Jaber. He sued the Federal Republic of Germany. On August 29th of 2013, he lost his brother-in-law Salim and his nephew Walid during a family wedding weekend in his home village, and they were all hit by a US drone, killing all of them. Later, he was given a bag with $100,000 to make amends. There was never an official excuse, and now he brought a legal action against the German government. They were calling on the government in Berlin to forbid the use of Rammstein drone strikes. The court in the second instance sentenced the Federal Republic of Germany to take appropriate measures, this is new, to ascertain whether the use of US airbase in Rammstein by the USA for drone missions takes place in accordance with international law. If necessary, the Federal Republic had to work towards compliance with international law by the USA. However, the court rejected the plaintiff's demand to generally prevent the use of Rammstein airbase for armed drone missions. Although the federal government, which does not want to comply with its own laws, appealed immediately, one can still be confident that the Federal Administrative Court will confirm the ruling. One reason is, for example, that this man has sued the Federal Republic before Faisal bin Ali Jaber. And if this trial had taken place 2 years later, the peace activist might have been successful, because since at this time he was suing the Republic, since at this time the federal government had not yet officially admitted to know about the illegal drone operations, the court dismissed the complaints and discontinued the proceedings. In contrast to the case of bin Ali Jaber, the court did not consider the activities contrary to international law as a fact at that time, but as pure assertion by the plaintiff. If this, only persons directly affected by drone attacks could assert individual rights arising from violation of international law, directly affected persons such as the Ali Jaber family. This is why I'm quite confident the situation might be better in the future.
Thank you very much.
Da es vor den Vereinten Nationen leider nur 11 Minuten Redezeit für Norbert gab, werden wir in naher Zukunft den gesamten Vortrag nochmal auf Deutsch aufbereiten und euch natürlich auch in voller Länge zur Verfügung stellen. Ja, Norbert, das war ja gar nicht dein erster Auftritt vor den Vereinten Nationen.
Ja, das ist mir auch erst danach eingefallen. Ich war ja 2005 bei meiner allerersten Dienstreise als Journalist, da war ich noch bei der Zeitung, schon mal beim UN-Weltgipfel der Informationsgesellschaft, damals in Tunis, war auch ein sehr nettes Abenteuer, also jederzeit gerne wieder.
Norbert, wir haben diese Woche ein sehr interessantes Thema, nämlich Zwillingsforschung.
Oh.
Ja, du bist ja auch ein Zwilling.
Habe ich gehört, ja.
Genau, und bevor wir jetzt einen Ausschnitt aus der Sendung präsentieren, sei einfach mal der Hinweis gegeben, Norbert Fleischer ist der Zwillingsbruder von Robert Fleischer. Ja, damit das jetzt auch alle unsere Zuschauer wissen, denn der ein oder andere
denkt, das ist eine Verschwörungstheorie.
Genau. Okay, also hier ein Ausschnitt von Stoner, Frank und Frei zum Thema Zwillingsforschung.
Es geht um wirklich ganz grundlegende Fragen des Lebens. Was macht eigentlich uns Menschen zu dem, was wir sind? Was bestimmt unser Handeln? Ist es die Genetik? Ist es etwas, was uns angeboren ist? Früher hätte man gesagt, was von Gott kommt oder ein astrologischer Imprint. Heute ist es halt Genetik. Ist das, was uns unser Handeln bestimmt? Oder wo es gibt sowas wie Freiheit, wie etwas Individuelles, etwas wie eine Seele? Und welchen Einfluss hat das? Es geht also genau um diese Gewichtung, ein ganz alter Streit. Und das Thema, was wir heute schauen, das bietet uns einen Zugang, die Natur des Menschen ein bisschen genauer zu erkennen. Ja? Und das Thema heißt Zwillingsforschung. Das ist richtig spannend, einfach zu gucken, bei Zwillingen, das ist ja was Besonderes in der Natur. Es würde auch wahrscheinlich um überhaupt Mehrfachgeburten gehen, aber vor allem geht es um Zwillinge, weil man da halt einfach am meisten drüber weiß. Und bei Zwillingen, das ist dieser Sonderfall, da werden ein paar Dinge erkennbar, die wir sonst nicht so leicht sehen, sondern wo du sonst schon ein bisschen tiefer auch in deine eigene Seele reingehen musst, um gewisse Sachen zu erkennen. Aber bei Zwillingen können wir das erkennen. Hochgradig spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir greifen einfach mal ein paar Fälle auf heute. Ich habe ja mal ein paar richtig interessante, spannende Fälle mitgebracht, wo man einen enormen Erkenntnisgewinn draus ziehen kann. Das sind nicht alle Fälle fröhlich und nicht alle immer schön, aber es ist wirklich ein spannendes Thema. Zunächst mal gibt es, jeder von euch kennt wahrscheinlich Zwillinge und viele Zwillinge berichten, dass sie haben eine besondere Beziehung zu ihrem Bruder oder Schwester. Das ist eine besondere Beziehung, die oftmals sogar hinausreicht über beispielsweise so kraftvolle Beziehungen wie Mutter-Säugling und so. Die sind auch schon stark, aber bei den Zwillingen ist es oft noch stärker. So. Da gibt es ganz, ganz viele Berichte davon, also Leute, die es einfach erzählen. Ne? Und interessant ist, aber da könnte man auch immer sagen, naja, dass die Leute da so ein Gefühl haben von Zusammengehörigkeit, das ist eher ein vages Gefühl, das heißt jetzt für uns erstmal nichts. Interessant ist dann schon so, was ist mit den Fällen, wo Zwillinge schon kurz nach der Geburt oder in ihrer Kindheit getrennt wurden? Entsteht da auch noch so etwas wie eine Bindung, ja? Also so eine Zwillingsbindung? Ist da noch irgendwas da? Oder sind die dann getrennt und dann je nachdem, wie du halt sozialisiert, erzogen wirst, in welchem Umfeld du aufwächst, dementsprechend entwickelst du deinen Charakter, deinen Menschen? Oder ist da auch noch so ein Band da? Und da gibt es auch durchaus einige Fälle, die alle auch gut dokumentiert sind. Überhaupt alle Fälle, von denen ich euch heute erzähle, sind sehr gut dokumentiert. Man hat in den 70er und 80er Jahren intensiv Zwillingsforschung betrieben. So Universitäten haben dort direkt danach gesucht, nach solchen Fällen, wo die eben in ihrer Kindheit getrennt wurden und damit dann geforscht. Das heißt, all diese Fälle, die ich euch heute berichte, die sind gut dokumentiert, es ist wasserdicht. Und eine von der Story, die ich jetzt am Anfang erzählen will, davon gibt es hunderte. Das ist einfach der Fall, zwei Mädchen, die bei der Geburt getrennt wurden. In Amerika. Einfach aus sozialen Gründen. Die Mutter sozial schwach, konnte die Kinder nicht erziehen und gibt dann die Kinder nach der Geburt ab. Aber die werden eben nicht als Zwillinge zur Adoption gegeben, sondern einzeln. Ja. Und das diese eine junge Frau. Und die hat eben schon ihr ganzes Leben, hat die dieses Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Und das ist ein bestimmendes Motiv ihrer ganzen Kindheit und ihrer Jugend, diese Suche nach dem Fehlenden, obwohl sie gar nicht weiß, was es ist. Und das äußert sich schon, dass sie halt immer ganz enge Bindungen sucht, Freundschaften schließen will, also die über so normales Maß an Kinderfreundschaften hinausreichen. Und das geht bis in ihre Studienzeit so. Und schon in ihrer Teenagerzeit häufen sich so Situationen, wo sie Leuten begegnen, Menschen begegnen, die sagen, sag mal, ey, dich kenne ich doch, du bist doch Amy. Nein, sie ist nicht Amy. Ja? Und das war schon komisch. Aber dann, als sie dann das Studieren anfängt, dann trifft sie einen jungen Mann in einem Lokal, so in einer Bar. Und der Typ sagt so, ey, ich wette mein ganzes Geld, dass du verwandt bist mit Amy so und so. Und der kennt diese andere Frau. Und der stellt sozusagen den Kontakt her, der gibt dir die Telefonnummer und sagt, ey, ruf da mal an, du bestimmt... Bist du mit der verwandt? Irgendwie. Und diese eine Frau ruft dann die andere an und die fragen sich dann nur, wo bist du geboren, wann bist du geboren, okay, passt alles. Und dann machen sie ein Treffen aus. Und sie treffen sich und sie schauen sich an und es gibt diesen zauberhaften Augenblick, die schauen sich an, da passiert was. Und dann fallen die sich in die Arme und sind dann für ihr Leben lang halt glücklich. Und diese ganze, das was jahrelang gefehlt hat, ist auf einmal da. Also so beschreiben die das subjektiv.
Eine sehr spannende Ausgabe von Stoner Frank und Frei zum Thema Zwillingsforschung gibt es natürlich auf Nuviso Plus und auch für unsere YouTube-Kanalmitglieder in unserem Community-Bereich. Ja, und Frank, hallo erstmal.
Hallo.
Zwillingsforschung, wie bist du auf das Thema gekommen?
Ja, es ist halt eben so ein Thema, was dann so in die, so eine Perspektive öffnet in die Natur des Menschen, was wirklich unser Verhalten bestimmt. Und ich habe das Thema auch schon ewig lange auf dem Schirm. Es gibt da nämlich ein Buch aus den 80er Jahren, was ich als ganz junger Mann gelesen habe. Und im Zuge mit der Zwillingsforschung habe ich mich auch an das Buch erinnert, weil da wird auch die Zwillingsforschung als Grund herangeführt, allerdings als Argument genau in die andere Richtung, als wie ich es argumentiere. Und das Buch hab mich dann gleich so gefesselt wieder in meiner Erinnerung, dass ich gleich noch ein Thema draus gemacht habe.
Genau, du sprichst von Holmer von Ditfurth, auch bekannt als der Vater von Jutta von Ditfurth. Und Holmer von Ditfurth war...
Nur Jutta Ditfurth, weil sie hat den Adelstitel abgelegt. Sie heißt Jutta Ditfurth.
Ach so, wusste ich
der
gar
Vater
nicht.
Ist Holmer von Ditfurth. Aha. Aber sie hat dann eben, ja, bei den 70ern in der linken Bewegung auch en vogue war, halt dieses Elitäre abzulegen, ja. Deswegen, sie heißt Ditfurth und nicht von Ditfurth.
Okay, aber ihr Vater, Holmer von Ditfurth, hat ein interessantes Buch geschrieben. Es ist soweit, so lasset uns ein Apfelbäumchen pflanzen.
Genau, es greift auf dieses Zitat, was man Martin Luther zuschreibt. Wenn die Welt morgen zugrunde geht, so lass uns dennoch heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Und dann eben, es ist soweit. Das heißt, dieses Buch geht 1985, ist es geschrieben worden, und es geht davon aus, dass jetzt die Endzeit ist, also 1985. Der Mensch kommt an sein Ende, der Mensch steht kurz davor, und zwar eben nicht in 50 Jahren, sondern aus der Sicht von 1985 steht er jetzt davor, sich selbst zu vernichten. Das ökologische System bricht zusammen auf der Erde, Bevölkerungsexplosion, Atomkrieg, all diese ganzen düsteren Bilder, die meine Generation hatte. Ich gehöre zu dieser Generation, 80er Jahre, da war ich gerade jung, so sind wir konditioniert worden. Wir sind die Generation X. Und es ist so interessant, wenn du heute retrospektiv dorthin schaust, 30 Jahre her, was ist denn draus geworden? Wir sind immer noch da. Und ja, okay, es ist vielleicht nicht alles in Ordnung, aber der Untergang steht nicht direkt bevor. Und das ist einfach so interessant zu sehen, jetzt eben aus der Rückschau, wie viel von diesen Ängsten und Sorgen dann vielleicht auch gar nicht so reell war, ne?
Also du meinst sozusagen, indem man gegenwärtig immer so the end is near, ja, das Ende ist gekommen, die Apokalypse steht unmittelbar bevor, dass man das eigentlich in jedem Jahrzehnt findet.
Ja, richtig. Und das ist dieses endzeitliche Denken, das ist so ein, ich würde sagen, es ist so ein psychischer Zustand von uns Menschen. Das gab es auch schon ganz oft in der Geschichte. Das gab es auch in der Renaissance, im Mittelalter. Ja, selbst diese ganze messianische Zeit des Christentums ist ja nichts anderes. Das Ende ist jetzt da und deswegen kommt der Messias. Und das ist also ein psychischer Zustand, den wir Menschen ganz oft haben. Aber der führt uns in die falsche Richtung. Der kreiert nur Ängste. Und wir meinen dann, wir wären jetzt die letzte Generation. Und das ist aber falsch. Und das ist interessant, wenn du es eben rückwirkend schaust, dann kann man das ganz leicht erkennen. Aber tatsächlich sind die Ängste, die Menschen Anfang der 80er hatten, sind ziemlich ähnlich. Sie gleichen auch den Ängsten, die wir heute haben und die auch heute wieder eine ganze Jugend bewegt, die auch wiederum Angst hat, wir sind jetzt die letzte Generation. Wenn wir jetzt nichts machen, dann ist es vorbei.
Ja, und über das apokalyptische Weltbild von Holmer von Ditfurth hat Stoner, Frank und Frei natürlich auch diese Woche wieder eine neue Ausgabe produziert. Und genau da schauen wir auch mal rein.
Ganz wichtig damals in den 80ern, eins der größten Schlagworte, das Waldsterben. Auch das hat er damals angeführt. Ich schaue gerade nochmal hier die Zahlen. Er hat da damals so Zahlen geliefert. Er hat gemeint, 35% des westdeutschen Walds leidet in unterschiedlichem Maß unter einer Krankheit, die man Waldsterben nennt. Und damals war das wirklich, ich kann mich da auch erinnern, das war eine ernsthafte Sorge, die wir hatten. Ich hatte die auch. Weil, klar, du bist ein junger Mensch und da ist jemand, ein intelligenter Mann, ne, der das richtig ausdrücken kann. Und der zeigt hier, guck mal, so sehen wir Wissenschaftler das. Und Waldsterben, das war damals, das war eine große Angst, die wir alle hatten. Der Wald stirbt. Und wenn der Wald stirbt, dann folgt irgendwann der Mensch. Ja? Ich glaube, den Begriff Waldsterben habe ich aber schon jahrelang nicht mehr gehört. Also wann habe ich den das letzte Mal gehört? Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Heute spricht kein Mensch mehr von Waldsterben. Das sind wir 30 Jahre später. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht Probleme gibt im Wald. Also wahrscheinlich gibt es immer. Es gibt mal Schädlinge, es gibt die diversen Probleme, die auch so ein Wald hat. Das ist schon klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles super okay ist, aber der Wald ist immer noch da. Also das Waldsterben ist nicht passiert. Und das ist doch interessant, weil es zeigt, in den 80ern die Ängste, die wir damals hatten, die haben sich so nicht ausgegangen. Schauen wir uns diese drei Sachen nochmal an. Ich meine, zum einen Atomkrieg. Da würde ich sagen, das ist immer noch eine sehr realistische Bedrohung für uns Menschen. In der Tat. Ich meine, diese Waffensysteme sind auf der Welt und es gibt auch, ja, es gibt auch mächtige Menschen, die an einer Eskalation interessiert sind. Wir sprechen das öfter an, ganz aktuell, die Geschichte rund um den Persischen Golf, diese großen Machtblöcke, die sich da gegenüberstehen. Das ist immer noch eine realistische Gefahr, würde ich sagen. Krieg kann jederzeit kommen. Ne? Zumal auch, und das ist Mittelpunkt auch von unserer Arbeit, wir immer wieder auch Beispiele zeigen, wo Kriege forciert werden, also wie Kriege auch entstehen. Das sind nicht einfach nur natürliche Dinge, die man nicht aufhalten kann, wie ein Erdbeben oder sowas, sondern die meisten Kriege, die werden auch wirklich geschürt, die werden forciert, die werden vom Zaun gebrochen. Da wird mit False Flag gearbeitet, mit Propaganda und an allen möglichen Dingen. Und ganz oft, in ganz vielen Bereichen behandeln wir diese Themen. Ne? Also ob das jetzt aktuell im Persischer Golf ist oder vor wenigen Jahren diese ganze Ukraine-Krise. Das ist immer noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Diese Gefahr vor Krieg. Wir warnen davor. Interessanterweise ist aber diese alte Friedensbewegung, die in den 80ern so stark war, weil das war damals der Zeitgeist, die ist heute irgendwie nicht mehr da. Die ist zwar politisch aufgegangen, letztens in der Partei der Grünen, und das hat natürlich damit zu tun, so miteinander, aber diese große Friedensbewegung sehe ich so nicht mehr. Ich kann mich erinnern, in den 80ern, als ich Kind war, und da war ich auch schon Schüler am Gymnasium, und da kriegt man dann schon ein bisschen mit, auch die älteren Schüler und so, ey, was da allein an Ostern los war, die Osternmärsche, da sind Millionen von Leute wurden da mobilisiert in Deutschland. Das passiert heute gar nicht mehr. Oder es sind noch wenige. Im Gegenteil, es ist ja so interessant, wo wir gerade bei der Ukraine-Krise waren. Im Zuge der Ukraine-Krise ist ja auch das Phänomen der Mahnwachen in Deutschland aufgekommen. Na, überall in Deutschland auf einmal Mahnwachen. Und was war der Hauptpunkt davon? Das war Mahnwache vor der Kriegsgefahr, die durch diese Ukraine-Krise kommen könnte. Und da hat sich etwas, die Leute, die da zu der Mahnwache gegangen sind, die sind für den Frieden dorthin gegangen. Das war die Idee der Mahnwache. Ausgelöst durch diese Probleme in der Ukraine, und ich kann mich damals auch erinnern, bei mir ging auch, bang, die Zeiger echt auf Rot, wow, jetzt ist echt Kriegsgefahr da. Und da waren aber nicht die Millionen auf der Straße, sondern die Massen, die sind eigentlich dem Narrativ gefolgt, ui, ja, der böse Russe, und er hat dann schon Kriegsgefahr. Aber man ist nicht eingetreten dafür, weil man hat nicht gesehen, wie man irgendwas ändern könnte, dass man selber was damit zu tun hat. Also jetzt wir als westliche Länder, als Europa, NATO, wie auch immer. Sondern man hat ja gesagt, die Russen, die sind auf einmal wieder imperialistisch. Da müssen wir uns vorwarnen. Aber es gab nicht diese Reflexion, hey, dass vielleicht auch unsere Politik wirklich damit zu tun hat. Dass auch unsere Politik vielleicht nicht friedensorientiert ist, sondern eher zündelt. Ja? Und so sind die Mahnwachen entstanden, die da was dagegen setzen wollten. Gesagt haben, hey, wir fordern eine andere Politik, einen anderen diplomatischen Umgang. Und es ist sehr interessant, diese alte Friedensbewegung, die stark war, die hat sich da null mit eingebracht. Sondern im Gegenteil, das hat sich dann sogar miteinander gerieben. Und da kommt ein weiterer Name ins Spiel, nämlich Jutta Ditfurth. Jutta Ditfurth, kennt ihr bestimmt alle, ist eine ganz prominente Politikerin von den Grünen, die auch wirklich wichtig war, glaube ich, in der Geschichte der Grünen. Also sie, wenn ich das richtig verstehe, ist sie jetzt nicht mehr ganz so aktiv jetzt in Parteiposten, das weiß ich aber gar nicht genau. Aber ich bringe es jetzt gerade, weil Jutta Ditfurth gerade bei dieser Friedensbewegung mit den Mahnwachen doch klar Stellung bezogen hat, gegen diese Mahnwachenbewegung. Und sogar, wenn ich mich recht erinnere, dass da auch den Verdacht geäußert hatte oder sogar diese Anschuldigung geäußert hatte, dass das eine neue rechte Bewegung wäre, weil es eben nicht diese herkömmliche Friedensbewegung war. Aber das finde ich halt schon interessant. Also wir sozusagen als alternative Medien und Leute, die zu den Mahnwachen gegangen sind und so weiter, für uns ist das Thema Kriegsgefahr ganz, ganz groß, nach wie vor. Es war in den 80ern groß, zu Recht, und ist auch heute immer noch groß. Aber diese alte Friedensbewegung und auch ihre politische Repräsentanz, also die Grünen, die scheinen das nicht mehr so sehr im Fokus zu haben. Also es hat nicht mehr diese Gewichtung. Es ist jetzt, wie gesagt, nicht völlig raus. Im Gegenteil, man schreit ja bei uns auch schon, wir müssen wieder aufrüsten gegen die Russen. Aber diese Sache, was haben wir damit zu tun? Könnten wir unsere Politik verändern? Und entwickeln wir dort auch Forderungen? Das passiert dort gar nicht mehr. Das kommt bei den Grünen nicht. Und zwar schon spätestens seit 1998 oder 99, ihr erinnert euch, haben wir ja auch darüber gesprochen, den Jugoslawienkrieg. Unter dem grünen Außenminister Joschka Fischer. Ich meine, seitdem ist sozusagen diese pazifistische Friedensbewegung ist bei den Grünen, hat dort nicht mehr diese Kraft. Ist auch eher unkonsequent, weil wenn man damals diesen Krieg gemacht hat, naja, dann kann man nicht mehr diese Forderungen so sagen, Schwerter zu Pflugscharen. Wenn du dann selber wieder sagst, wir müssen aber aufrüsten, weil es gibt ja überall die bösen Milosevic und Saddams und Russen und was auch immer auf der Welt. Ja.
Diese und viele weitere Folgen von Stoner Frank und Frei gibt es auf Nuviso Plus. Mit einem Premium-Abo könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Und dank eurer Hilfe können wir auch diese Arbeit fortführen und weitere Formate kreieren und so weiter. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt. Frank, für diese Woche haben wir es geschafft. War jetzt ein bisschen Low-Programm für den Juli sozusagen. Ich wusste ja noch gar nicht, ob ich diese Woche überhaupt eine Sendung mache. Aber du bist jetzt wieder da und wir arbeiten natürlich auch im Sommer weiter.
Wir ziehen durch, also für uns ist nicht Endzeit, wir machen weiter. Und auch wenn zwar über uns auch immer so ein bisschen das Damoklesschwert von YouTube schwebt und wir nie wissen, ob sich da was tut, aber hey, wir machen einfach weiter. So im Sinne von Martin Luther und Heumer von Ditfurth, so lass uns denn morgen noch eine Sendung drehen oder so.
Genau, oder am besten heute noch, ja. Es ist soweit. Lass uns gleich noch eine Sendung drehen, dazu dann nächste Woche mehr. Und ja, nächste Woche natürlich eine historische Woche, denn 50 Jahre Mondlandung. Dazu dann auf jeden Fall viele spannende Sendungen, aber das dann erst nächste Woche. Bis dahin.